Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Du hast dich vielleicht auch gefragt, steigende Zinsen, gerade jetzt in der letzten Zeit sind sie nicht gestiegen, aber es gab ja durchaus Zinsanstieg in den letzten Jahren und immer noch relativ hohe Immobilienpreise. Wie kann ich mir überhaupt eine Immobilie leisten? Da ist das Thema Eigenkapital natürlich ein zentrales, aber auch die Möglichkeit, Darlehen zu splitten. Und darüber habe ich mit unserem Spezialisten in Mettmann, Björn Petzold, gesprochen. Und er hat ganz viele Tipps und Tricks für dich parat. Hallo und herzlich willkommen, Björn.
Hallo, liebe Anna, schön, wieder bei dir zu sein.
Sag mal, Björn, also Eigenkapital ist ja so ein Dauerbrenner-Thema. Jetzt haben wir ja eine andere Situation als noch vor 3-4 Jahren. Ist es da denn eigentlich noch wichtiger geworden, Eigenkapital mitzubringen?
Absolut. Also liegt auf der einen Seite natürlich daran, dass die Zinsen ohnehin höher gegangen sind oder hochgegangen sind und man eben mit Eigenkapital auch so ein bisschen die Zinsen beeinflussen kann. Aber auch Banken sind natürlich an der Stelle ein bisschen kritischer geworden, weil mit steigenden Zinsen natürlich auch die Tragbarkeit, also die Rückzahlfähigkeit der Kunden ein bisschen kritischer beäugt wird. Ja, und dementsprechend hat das auf jeden Fall an Gewicht gewonnen, definitiv, ja.
Und gelten noch die alten Regeln? Also wie viel Eigenkapital ist denn sinnvoll jetzt?
Also im Endeffekt hat sich da nicht wirklich was geändert. Ne? Pauschal sagen kann man das nicht, weil es ja dann doch immer von der Gesamtsituation abhängt, auch wie das Haushaltseinkommen ist, wie die Immobilie eingeschätzt wird. Aber man kann allgemein sagen, also die Erwerbsnebenkosten sollten es dann schon mindestens sein. Ne? Was jetzt nicht bedeutet, dass man ohne Eigenkapital nicht finanzieren kann. Aber die Zinsen sind natürlich dann deutlich schlechter. Also das heißt, wenn ich die Grunderwerbsteuer, Notar- und Gerichtskosten und gegebenenfalls den Makler bedienen kann, dann sollte das schon, ich sag mal, eine Mindestvoraussetzung letztlich sein, um da einfach eine ordentliche Finanzierung zu bekommen an der Stelle. Ja? Und dann ist es halt natürlich auch so, also mal viel hilft viel, also je mehr Eigenkapital ich mitbringe, desto besser wird der Zins. Und Banken preisen das meistens so in 5%-Schritten ein und dann unterhalb von 80% fühlt sich die Bank dann so wohl, dass man da schon einen sehr, sehr guten Zins letztlich bekommen hat und eben der Effekt so ein bisschen abnimmt an der Stelle.
So Eigenkapital ist ja ganz klassisch irgendwie das Guthaben, was ich auf Bankkonten habe oder Bargeld. Was sind denn noch vielleicht Quellen, die noch ein bisschen unbekannter sind?
Erste Idee geht immer so ein bisschen auch in Cash und da merkt man halt auch, dass da irgendwie die Gespräche, wenn ich das Erstgespräch geführt habe, das Eigenkapital aufgezählt wurde, man scheinbar sich dann in der Familie so ein bisschen committet, dass von da häufig auch nochmal Gelder aus der Familie kommen. Das ist ganz, ganz spannende Tendenz. Aber das muss ja nicht immer auch eine Schenkung sein, da hilft halt auch ein Familienkredit. Das hatte ich jetzt zuletzt auch öfter mal, dass die Eltern sagen, pass auf, du kriegst jetzt irgendwie 100.000 Euro von uns, zwar mit einer gewissen Rückzahlungsvereinbarung, aber das hilft natürlich auch, weil es für die Bank wie Eigenkapital an der Stelle wirkt. Eigenleistung ist an der Stelle auch ganz wichtig, die sogenannte Muskelhypothek, wo ich halt selber handwerkliche Leistung vollziehen kann, die ich dann eben nicht beim Handwerker bezahlen muss. Das wird halt auch teilweise wie Eigenkapital gesehen. Mein Joker und mein Lieblingsthema ist halt das Thema Ersatzbesicherung oder eine Zusatzsicherheit, die den Zins massiv noch beeinflussen kann.
Also jetzt hast du Muskelhypothek und Zusatzbesicherung genannt. Magst du das noch ein bisschen genauer ausführen?
Ja, gern. Also das Thema der Muskelhypothek, wie ich gerade sagte, ist so quasi der klassische Ersatz der Handwerksleistung. Wenn ich sage, ich kann die Fliesen selber machen oder die Bodenbelege, vielleicht die Maler- und Tapezierarbeiten, das sind so die klassischen Dinge, die man machen kann, wo die Bank auch nicht kritisch hinterfragt, Mensch, du möchtest jetzt als ITler das Dach decken, wie stellst du dir das vor? Na, und es ist halt so, dass ich die Lohnleistung, die ich mir dann halt da spare, dadurch, dass ich es halt selber mache, deswegen Muskelhypothek, kann halt anteilig wie Eigenkapital gewertet werden. Natürlich nicht mit 50, 60 Euro pro Stunde, wie es so ein Handwerker machen würde. Aber dadurch kann ich halt relativ schnell, auch je nachdem, was ich modernisieren oder sanieren möchte, 15, 20, 25.000 Euro Eigenleistung ansetzen, was natürlich je Kaufpreis dann auch sich wieder in der Beleihung bemerkbar machen kann. Das wäre halt das Thema der Muskelhypothek.
Und du sprachst noch das Thema Zusatzbesicherung an. Was ist das denn eigentlich?
Ja, also wie gesagt, das ist so ein bisschen mein Lieblingsthema, weil irgendwie es schrägerweise dann meist noch gar nicht angesprochen wurde, wenn die Kunden bei mir sind. Also da geht es darum, dass das häufig ja auch Leute, die Immobilie erwerben wollen, auch in der Familie Eltern haben, die vielleicht eine Immobilie schon bezahlt haben oder anteilig bezahlt haben. Und da würde man das Risiko der Bank insofern verteilen, als dass man halt sagt, dass man auf dem Objekt der Eltern eine Grundschuld mit einträgt. In welcher Größenordnung müsste man letztlich abstimmen? Aber dadurch, dass dieses Risiko verteilt wird, sinkt die Beleihung auf dem eigentlichen Kaufobjekt und somit halt auch der Zins. Und gerade dann, wenn nicht so viel Eigenkapital da war oder vielleicht gar kein Eigenkapital, oder ich kann gerade die Erwerbsnebenkosten drücken und ich schaffe es durch eine Ersatzbesicherung, die Beleihung, also die Belastung auf dem Objekt, was ich kaufen möchte, auf unter 80% zu drücken, dann reden wir relativ schnell auch mal über 0,4, 0,5% Zinsen. Und da lohnt sich dann auch mal der Diskurs oder das Gespräch mit den Eltern an der Stelle.
Also das heißt aber auch, dass wahrscheinlich der Wert der Immobilie der Eltern auch relativ hoch sein muss, ne? Also das darf nicht so ein Missverhältnis sein zwischen der Immobilie, die ich kaufen möchte, und der Immobilie der Eltern.
Also gar nicht zwingend. Also ich habe auch Situationen letztlich gehabt, wo halt, wir sind ja hier vor den Toren von Düsseldorf, wo dann hier ein Haus für 400, 500.000 gekauft wird. Ja, und wenn ich mir dann überlege, die Erwerbsnebenkosten sind abgedeckt und ich möchte irgendwie unter die 90% halt kommen, weil dann der Zins deutlich besser wird, dann haben wir halt auch schon eine 100.000 Euro Eigentumswohnung, die bezahlt war. Dann wurden da halt eben 50, 60.000 Euro eingetragen. Also das heißt, das Verhältnis an der Stelle spielt gar keine Rolle, sondern wie viel kann die Bank auf dem Ersatzobjekt eintragen, wie viel kann ich quasi von dem Hauptobjekt herunternehmen. Und da ist das an der Stelle eigentlich relativ gleich. Also wichtig ist nur, wie viel kann die Bank dort adäquat eintragen auf dem Ersatzobjekt halt.
Okay, das klingt spannend. Also auch, dass man dann einen richtigen Hebel hat, ne? Du sagtest ja gerade, das können, wenn man dann das schafft, den Beleihungsauslauf zu drücken, dass man dann 0,4 bis 0,5% Zinspunkte Abstrich haben kann, sozusagen.
Absolut. Also das sieht man halt auch an der Reaktion der Kunden. Ne? Erste Reaktion möchte ich an der Stelle direkt auch mitbringen, auch wenn das die Hörer hier werden ähnlich denken, um Gottes Willen, da will ich meine Eltern nicht reinziehen. Das ist immer die erste Reaktion. Wenn die aber dann die Zahlen sehen, 0,4 bis 0,5%, und ne, kann man sich ja schnell ausrechnen, wenn wir jetzt 500.000 Euro da finanzieren wollen, dann sind das mal schnell 200 Euro pro Monat, ein paar tausend Euro pro Jahr und irgendwie 20.000, 30.000 irgendwie dann auf Zinsbindung 10 Jahre zum Beispiel. Zinseszinseffekt gar nicht berücksichtigt. Also es macht in der Tragbarkeit pro Monat viel aus, dass ich eine Entlastung habe oder vielleicht ein bisschen mehr tilgen kann. Und ja, was ich dann immer anbringe, ist halt, je nachdem, wie viele Geschwister man hat, das muss man natürlich im Auge haben, weil dieser Effekt nicht beliebig häufig wiederholt werden kann, ist es natürlich so, früher oder später wird das Objekt ohnehin auch dann an die Kinder ja mal übergeben. Ne? Und für die Eltern ist es in Anführungsstrichen nur ein Grundschuldeintrag. Und wenn die sich nicht verändern wollen, nicht verkaufen wollen und wie gesagt eh sagen, ich bleibe da so lange, bis ich dort nicht freiwillig das Haus verlasse, dann steht dem nichts im Wege. Und dann führen wir halt häufig ein Gespräch, vielleicht auch mal mit den Eltern am Tisch, erläutern das Ganze. Und dementsprechend ist das dann eine relativ schicke Sache, weil 0,5% ist eine ganze Menge, gerade wenn ich tendenziell eher den Kaufpreis und mehr finanzieren möchte.
Ja, klingt total gut. Aber das sagen ja ganz viele von euch Beratenden, dass es sich lohnt, einfach mal ganz ehrlich in der Familie drüber zu reden, dass man das vorhat, dass man eine Immobilie zu kaufen, und dass dann so eine Möglichkeit, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast mit der Ersatzbesicherung, oder eben auch, dass dann eine vorgezogene Schenkung oder also so ein vorgezogenes Erbe oder sowas dann möglich ist, weil die Eltern das sowieso vorhatten, aber manchmal redet man halt nicht drüber, ne? So ein bisschen Transparenz hilft da oft.
Absolut, absolut. Und je konkreter es wird, ne, sind manchmal auch die Kunden überrascht, was auf einmal da noch von Seiten der Eltern an der Stelle letztlich möglich ist. Und es hilft halt wirklich extrem. Ne? Wie erwähnt, in 5% Schritten, da kann man halt sich auch überlegen, über welche Summen wir da sprechen, die dann halt wirklich monatlich eine Entlastung bedeuten. Und vielleicht, also gar nicht nur eine Entlastung, sondern vielleicht auch über die Machbarkeit entscheiden, dass eine Bank sagt, oh ja, mit dieser Zusatzsicherheit, mit diesem gesunkenen Zins können wir uns das jetzt vorstellen. Vielleicht wäre es ohne gar nicht denkbar gewesen. Ne? Und auch oft, wir schicken unsere Kunden ja auch immer erstmal zur Hausbank, da ist ja nun mal der Kunde auch bekannt. Und dann kommen die manchmal mit gesenkten Köpfen und wollen fast den Termin absagen. Und dann finden wir über diese Möglichkeit noch einen Weg. Und das macht natürlich dann doppelt Spaß, wenn man da nochmal den Kunden wieder aufrichten kann, wortwörtlich. Ne?
Wie siehst du denn das Thema Bürgschaft? Das wäre ja auch eine Option, dass die Eltern für die Familie bürgen, die das Haus kaufen wollen. Kann das auch helfen?
Wird häufig auch mit eingebracht, wenn wir merken, dass es ein bisschen knirscht und ein bisschen knapper ist an der Stelle. Aber man muss an der Stelle sauber unterscheiden. Also die Bank entscheidet, ich sage mal ganz grob gesagt, aus zwei Gesichtspunkten. Zwei Gesichtspunkte werden angeguckt, das Thema der Sicherheit und das Thema der Tragbarkeit. Und das Thema der Sicherheit haben wir gerade so ein bisschen beleuchtet. Das ist Eigenkapital, Ersatzsicherheiten, Muskelhypothek, also Eigenleistung und Co. Das sind so Dinge, die im Endeffekt für eine gute Beleihung sorgen können, beziehungsweise das Risiko der Bank aus dem Objekt heraus ein bisschen abmildern. Das Thema der Bürgschaft zahlt auf die genau andere Seite ein. Also eine Bürgschaft kann helfen, wenn die Tragbarkeit des Kunden jetzt, also temporär durch, weiß ich nicht, Erziehungszeiten oder so oder generell auch knapper ist und dann Eltern sagen, aber komm, kein Problem, ich gehe da in die Bürgschaft mit rein. Ich kann mich ehrlicherweise gerade an gar keinen Fall erinnern in den letzten, ich würde fast sagen, 10 Jahren, wo wir mit Bürgschaft gearbeitet haben. Liegt aber auch daran, dass die Banken Bürgschaften, weiß ich nicht, teilweise vielleicht gar nicht mehr machen oder ungern machen, weil sie sagen, wenn wir dann Eltern mit reinnehmen wollen, dann nehmen wir sie direkt mit rein, auch als Darlehensnehmer, ne? Weil die Bürgschaft im Endeffekt ja mehr oder weniger nur der Umweg ist, ne? Das heißt, ich würde bürgen, das heißt, ich würde einstehen, wenn es bei den Kindern oder Kreditnehmern knirscht. Und dann kann man auch sagen, komm, dann tragen wir euch direkt an der Stelle mit ein. Aber auch das passiert eher selten. Ne? Aber nochmal klar zu unterscheiden, hilft halt nicht an der Eigenkapitalfront, sondern eher daran, wenn es halt die Einnahmen ein bisschen knapper sind halt, ne?
Ich habe jetzt verstanden, der Beleihungsauslauf würde sich nicht verändern, weil die bürgen ja nicht für einen gewissen Betrag, sondern sie bürgen dann dafür, dass sie die Rate übernehmen.
Genauso. Ne? Das heißt, deren Einkünfte würden in die Haushaltsrechnung mit einbezogen werden, auch mit den Abschlägen, die hätten, weil sie ja selber auch noch ihr Eigenlebensunterhalt bestreiten müssen oder vielleicht noch, ne, nach Abzug der bestehenden Rate, die noch haben für Auto, für Haus und so weiter. Exakt, aber es hat an der Beleihungsfront passiert da gar nichts. Ne?
Jetzt ist Eigenkapital ja auch einfach oft Mittel zum Zweck, ne? Wir haben ja am Anfang über das Thema Leistbarkeit gesprochen. Und vielen Menschen fällt es ja auch gerade ein bisschen schwerer, sich eine Immobilie leisten zu können. Kann denn die Splittung eines Darlehens dabei helfen?
Durchaus. Also da denke ich halt auch an verschiedene Wege. Ne? Das heißt, Splittung kann halt auch sein, die Einbindung von halt Fördermöglichkeiten. Ne? Also da fällt mir im ersten Weg immer die KfW ein, die ja für jeden den Baustein dieses Wohnen schaffen, ne? Das Programm 124 halt hat. Da ist der Zins fix. Ne? Und auch da hilft es gerade bei Kunden, die, ich sag mal, Richtung Kaufpreis und mehr finanzieren wollen. Da ist die KfW meist mit einem guten Zins unterwegs, 100.000 Euro für 10 Jahre fest. Aber natürlich auch, wenn es energetische Maßnahmen wären, die die KfW fördert, dann nimmt man das mit rein. Hier in Nordrhein-Westfalen haben wir die NRW Bank, wo wir halt auch das Darlehen splitten, weil die Konditionen der NRW Bank entsprechend gut sind. Möglich aber auch, dass man im Bereich der Zinsbindungen unterscheidet und einfach sagt, ich nehme einen Teil etwas kürzer und einen Teil etwas länger an der Stelle.
Wenn ich jetzt unterschiedliche Laufzeiten habe, spare ich dann Zinsen, wenn ich die aufteile?
Absolut. Also ich sag mal, am kurzen Ende ja. Ne? So am langen Ende muss man das halt schauen. Das hängt natürlich von der Zinsentwicklung letztlich ab, ob ich da aufs rechte Pferd gesetzt habe. Aber man muss sich vorstellen, dass halt eine 10-Jahres-Kondition immer günstiger ist als eine 15- oder 20-Jahres-Kondition. Und da kann man halt grob sagen, dass so in diesen 5 Jahresschritten, immer natürlich abhängig von der Beleihung, gehen wir jetzt erstmal von der höheren Beleihung, also von der Kaufpreisfinanzierung aus, dass in diesen 5 Jahresschritten je nach Bank es 0,15 bis 0,25 Aufschlag gibt. Das heißt, wenn ich jetzt eine 10-Jahres-Kondition mit einer 20-Jahres-Kondition vergleiche, kann es schon mal sein, dass ich ein halbes Prozent, also 0,5% Unterschied habe. Und das kann natürlich nochmal am kurzen Ende in der Tragbarkeit schon helfen. Ne? Und wenn ich jetzt eine Familie, die, weiß ich nicht, mit Mitte 30 sich die Immobilie erwirbt, ansehe und ein Part dort etwas kürzere Arbeitszeiten hat wegen Kinderbetreuung, dann ist es ja für die erstmal wichtig, dass es jetzt die nächsten 10 Jahre erstmal gut funktioniert. Und ne, in 10 Jahren sieht diese Welt natürlich anders aus, was Einkommen angeht. Und da hilft es halt schon, die Tragbarkeit dann ein wenig smarter zu gestalten. Und dann kann man sich in den nächsten 10 Jahren da rein entwickeln. Das kann man machen. Man muss natürlich aber beachten, dass ich dann am langen Ende halt versetzte Ablauffristen gegebenenfalls habe. Und ne, um die Frage richtig zu beantworten, muss man immer nachher drauf gucken. Das ist ja häufig so. Nachher ist man immer schlauer. Und wenn die Zinsen sich nach 10 Jahren entsprechend nach oben entwickelt haben, dann war die Idee mit den 10 Jahren natürlich nicht so günstig. Aber das habe ich ja immer, wenn ich diese Entscheidung treffe, dass ich im Vorfeld nicht weiß, ob es jetzt die richtige Variante war. Ne?
Kannst du das nochmal so an einem ganz konkreten Beispiel uns ein bisschen verdeutlichen?
Ja, also wenn wir das Beispiel nehmen, halt mit der KfW zum Beispiel, ne? Und ich sage, ich müsste jetzt 400.000 Euro finanzieren, dann stünde ja, ohne dass wir irgendwie individuell auf das Objekt eingehen und schauen, ob es irgendwie Sanierungsbedarf hat, dem Kunden halt 100.000 Euro an der Stelle zu. Ja? Da ist man irgendwo gerade im mittleren Dreierbereich unterwegs, KfW passt ja auch sehr, sehr dynamisch an. Und dann könnte ich den Restkredit, in dem Fall dann 300.000, wenn ich den Kaufpreis finanzieren würde, den Restkredit könnte ich dann halt länger wählen, für 15 oder für 20 Jahre. Und da werde ich schon einen ordentlichen Effekt feststellen, weil ich auf der einen Seite von der KfW schon mal eine Kondition habe, die günstiger ist für diese 100.000, als bei der Bank. Bei der Bank werde ich wahrscheinlich so Ende der drei unterwegs sein. Und wenn ich dann noch überlege, dass ich von der Bank 15 oder 20 Jahre habe, wird der Unterschied schon durchaus 0,7, 0,8% sein. Und das kann halt natürlich im Monatlichen auf jeden Fall etwas ausmachen. Ne? Wichtig, wie gesagt, ich habe nach 10 Jahren dann eben bei der KfW eine Restschuld, die irgendwo Mitte, Ende 80.000 Euro ist. Und da brauche ich halt natürlich dann entsprechend einen Plan. Optimalerweise, ne, wie kriege ich das umfinanziert? Ich kann auch bei der KfW verlängern oder das Darlehen bei der Bank verlängern. Aber ich habe halt verletzte Ablauffristen. Bei meinem Restkredit läuft es eben dann 15 oder 20 Jahre und bei der KfW muss ich nach 10 Jahren bereits agieren. Da gibt es aber auch Mittel und Wege, das Ganze aufzufangen. Wichtig ist halt nur, dass man dieses Thema bespricht und beleuchtet, dass man dann nicht nach 10 Jahren da steht und völlig überrascht ist, dass das da nicht passt. Ne?
Also ich habe dann eine Restschuld und dann entweder ich muss es schaffen, in dem Beispiel, was du vielleicht zuvor genannt hast, wenn man verkürzt gearbeitet hat und dann wieder mehr arbeitet, vielleicht was zur Seite zu legen und dann die Restschuld davon zu bestreiten oder dann eben eine Anschlussfinanzierung zu wählen. Und das sagtest du ja auch, das ist eben so die Frage, wie entwickelt sich der Zinssatz? Also ist es dann günstiger am Ende der 10 Jahre oder ist es vielleicht auch teurer, ne?
Absolut, absolut. Wie gesagt, die KfW macht einem dann auch ein Angebot, das wird dann nicht mehr so subventioniert sein wie jetzt im ersten Wurf. Ja? Ich kann natürlich dann auch bei der Bank weiterfinanzieren, die den Restkredit gegeben hat. Eine Herausforderung an der Stelle ist halt, wenn ich dann über uns zum Beispiel den Vergleich suchen möchte und gucken möchte, Mensch, wer kann den Rest noch machen, habe ich halt mit diesem längerfristigen Darlehen, ich sag mal, immer eine Vorlast. Ne? Das heißt, wenn ich bei der Bank A gewesen bin und möchte es jetzt bei der Bank B den Restbetrag der KfW finanzieren, dann muss ich immer die Vorlast, also das andere Darlehen, was ein bisschen längerfristig läuft, noch berücksichtigen. Das kann den Zins halt auch beeinflussen. Wie gesagt, im Zweifel bleibe ich halt bei der KfW und führe es früher oder später irgendwann zusammen. Das passiert sowieso meistens, weil, wie beschrieben, die KfW nach den 10 Jahren kein besonders gutes oder subventioniertes Angebot mehr hat, sondern einfach marktgerecht ist. Ne?
Oft wird in diesen Fällen, wenn ja so, wenn es so eine Splittung gibt, bei den Angeboten ja so ein Mischzins angegeben. Wie berechnet der sich denn und macht der Sinn oder ist das eher irreführend?
Gute Frage. Also der berechnet sich, ne, das ist ganz, ganz blank mathematisch, insofern, dass man halt die beiden Bausteine be beachtet, die Höhe des Baustein 1 mit dem jeweiligen Zinssatz multipliziert, die Höhe des Baustein 2 mit dem jeweiligen Zinssatz und dann durch die Gesamtkreditsumme halt teilt. Ne? Das heißt, es wird halt gewichtet berechnet, und dann habe ich einen Mischzins. Ein Stück weit irreführend finde ich das halt schon, weil die Vergleichbarkeit so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ich kann ja schwerlich jetzt sagen, also ich meine, klar, wenn es nur um Zinsen geht, dann kann ich das letztlich so machen. Ja, ich finde, aus Beratersicht finde ich es immer schöner, wenn man wirklich dann mit gleichen Bausteinen agiert. Ne, das haben wir ja nicht selten, dass der Kunde kommt von der Hausbank, hat dann die Idee, weiß ich, mit der KfW ist klar, da gibt es jetzt auch kein Links und kein Rechts, die KfW ist überall letztlich gleich an der Stelle. Aber wenn ich da so ein bisschen mit den Bausteinen letztlich spiele, ist es schon ein Stück weit irreführend, weil, wie wir gerade schon gesagt haben, ein Teil läuft ein bisschen früher aus. Ne? So, und dann ist es maßgeblich davon abhängig, welches Modell das bessere war. Wenn es rein um Zinsen geht, wie es nach 10 Jahren weitergeht. Ne, wenn dem Kunden einfach nur wichtig ist, jetzt die nächsten 10 Jahre erstmal smart zu gestalten, weil eben Arbeitszeiten gerade reduziert sind, dann kann man das so machen. Und dann hilft auch der Mischzins da indikativ zum Vergleich. Aber um wirklich die Bausteine komplett vergleichen zu können, muss man halt auch schauen, dass man immer über ähnliche Laufzeiten rechnet, spricht.
Also das ist das, was du auch am Anfang sagtest, mit diesem auf dem kurzen Ende ist es sozusagen günstiger. Wenn man aber das gesamte Finanzierungskonzept berücksichtigt, muss man eben gucken, was macht für mich in meiner individuellen Situation Sinn.
Genau. Also ich meine, wenn es wirklich nur darum geht, rein mit einer Excel-Tabelle das zu rechnen, das ist ja der erste Wurf, dann ganz häufig, auch wenn wir über eine Finanzierung sprechen, dann werden häufig Zinsen verglichen. Aber ich finde es halt unheimlich wichtig, auch zu schauen, wo liegt im Endeffekt jetzt die Präferenz des Kunden, was ist ihm wichtig. Ne? Wenn er sagt, ich möchte es jetzt eben erstmal nur smart gestalten, gegebenenfalls während der Laufzeit meine Rate anpassen können nach oben, dann ist das völlig legitim, erstmal irgendwie da sehr zinsorientiert unterwegs zu sein. Aber es gehört halt auch ein bisschen mehr dazu zu überlegen, ja gut, wenn du jetzt einen Teil 10 Jahre festmachst und einen Teil 15 und 20 Jahre fest, gibt es vielleicht schon eine Idee, wie man die Restschuld nach 10 Jahren auffangen kann. Ne? Also es ist ja manchmal so, dass man vielleicht in der Familie absehbar ist, dass in den nächsten 10 Jahren vielleicht eine Immobilie zu verkaufen ist und da ein gewisses Geld halt letztlich kommt. Und dann, auch dann machen halt Bausteinsplittung total Sinn. Aber dafür muss ich mit dem Kunden halt sprechen und sagen, Mensch, gibt es da letztlich schon eine Rückführungsidee? Ne? Und dann kann es dann durchaus auch sinnhaft sein, über die KfW hinaus vielleicht einen Teil kürzer zu wählen, vielleicht sogar irgendwo auf 5 Jahre. Aber da brauche ich dann halt schon auch einen Plan B, wie es an der Stelle weitergehen soll. Also deswegen, Baufinanzierung ist dann doch etwas individueller als einfach nur eine Excel-Tabelle.
Was jetzt so ein gewisser Nachteil sein kann, eben, dass ich nicht weiß, was nach den 10 Jahren ist oder nachdem eben der erste Baustein ausläuft. Das kann ja auch für jemand anderen ein Gefühl von Flexibilität hervorrufen, sozusagen. Hast du denn noch weitere Tipps, wie man die Baufinanzierung flexibler gestalten kann?
Wie gesagt, diese zwei Bausteine da verteilen, haben wir ja schon geschaut. Ich habe es gerade so ein bisschen angedeutet an der Stelle auch. Man kann ja auch seine Zahlleistung ein wenig aufteilen, ja, und sagen, okay, ich könnte mir vorstellen, in Höhe von, weiß ich nicht, 5% Sondertilgung ist ja das, was viele Banken anbieten an der Stelle. Bei der KfW gibt es übrigens keine Sondertilgung, das muss man auf dem Schirm haben. Aber ich kann ja auch sagen, ich nehme 10 und 15 oder 10 und 20 Jahreskonditionen. Und die 10-Jahres-Kondition versuche ich mit der monatlichen Rate und möglichen Sonderzahlungen in diesen 10 Jahren auch komplett zu tilgen. Oder womöglich halt auch früher. Ne? Also je nachdem, welche Anfangstilgung ich habe, kann ich ja sogar auch früher als die 10 Jahre Zinsbindung fertig werden. Und daraus ergeht natürlich dann, dass eine Rate frei wird, ja, die ich dann halt in die längerfristigen Teil reinschmeißen kann. Also wenn ich jetzt eine 10- und 20-Jahres-Kondition habe und nach 8, 9 oder 10 Jahren ist eine Rate frei. Und ich vereinbare für den zweiten Baustein einen Tilgungskorridor, einen sogenannten Tilgungssatzwechsel, kann ich diese Rate 1 zu 1 mit in den zweiten Part nehmen und rechnerisch dann vielleicht sogar auch da am Ende der Zinsbindung fertig sein. Und das ist sicherlich eine schöne Variante, was ich immer wieder jetzt häufiger feststelle. Ne, als altes Kind der Bausparkasse ist mir das Thema natürlich auch nicht fern. Und die Kunden kommen halt häufig mit einer Erwartung, ach super, ich habe hier noch einen Bausparvertrag, und die sind ja dann meistens in den letzten 5, 6, 7 Jahren erst begonnen worden, dementsprechend auch noch nicht so gut angespart. Und dann nutze ich die aber sehr, sehr gern, um eben, ob es eine KfW ist oder auch ein anderer Baustein, um eben nach 10 Jahren diesen Baustein dann abgesichert über eine Bausparkasse umzufinanzieren. Ne? Und dann kann ich eben diese Zinsbindung von 10 Jahren, die ich jetzt habe, nutzen, um den Bausparvertrag so anzupassen, dass ich halt die Restschuld damit abfangen kann. Und angesichts der Zinsentwicklung ist Bausparen eben jetzt auch wieder sexy, ne? Mit Zinssätzen um 2%, während die Banken bei 3,5 und 4 stehen. Kann man solche Verträge wunderbar einbinden und sich dann halt auch, ne, individueller davon abheben, von dem klassischen Zinsvergleich an der Stelle. Also da finde ich halt, dass bestehende Bausparverträge sehr, sehr gut helfen können. Aber genauso kann man halt auch für die Restschuld sagen, ich packe es vielleicht nicht als Sondertilgung in den Kredit rein, sondern versuche die Restschuld über einen neu einzurichtenden Bausparvertrag abzufangen. Aber das sind so durchaus Möglichkeiten, wie man das Ganze noch etwas flexibler gestalten kann, weil in so ein Bausparkonto kann ich ja genau wie bei einer Sondertilgung mehr oder weniger jederzeit einzahlen, wenn ein bisschen Geld über ist, oder meine Ratenerhöhung vielleicht auch damit reinstecken, um eben Zinssicherheit zu betreiben. Das ist sicherlich eine schöne Variante auch.
Okay, also lässt sich so ein bisschen zusammenfassen. Das kann eine Option sein. Man spart, wenn man ganz auf dem Papier einfach das sich anguckt, mit kürzeren Zinsbindungen erstmal Zinsen. Aber man muss sich eben das gesamte Konstrukt anschauen. Was ist denn nach dem Ende der Zinsbindung? Ist es dann irgendwie, gibt es in der Familie oder Geld oder verdiene ich dann mehr oder welche Möglichkeiten gibt es dann? Und auch ein Bausparvertrag kann eine Option sein, aber es ist schon ein Thema, wo man dann einfach auch eine Beratung braucht.
Definitiv, und das ist auch das Schöne, ne, bei aller Technik, die wir haben, die uns unterstützt und hilft, ist doch das Sprechen und die Kommunikation irgendwo noch Schlüssel zum Glück, dass sich das für beide Seiten dann sehr, sehr gut anfühlt. Und ich hoffe, das bleibt noch eine Zeit lang so.
Ganz lieben Dank, Björn. Das hat mir sehr geholfen. Hast du noch Themen, die du loswerden möchtest?
Bestimmt einige, aber ob die jetzt hier reinpassen, weiß ich nicht. Also von daher, vielleicht dürfen wir die nochmal in einer anderen Folge irgendwie vertiefen. Aber ansonsten danke ich dir auch. Wie gesagt, dieses Thema mit Eigenkapital und Co. ist doch etwas vielschichtiger, als man das irgendwie pauschal so glaubt. Und deswegen freue ich mich auch, dass wir hier heute mal darüber sprechen durften, Anna.
Ganz lieben Dank.
Danke dir.
Diesmal hatten wir gleich zwei Themen für euch im Gepäck. Sagt uns gerne mal, wie ihr das fandet. Und schreibt uns gerne auch Fragen, Lob und Kritik und Themenwünsche an hausgefragt@drklein.de. Wir freuen uns sehr, wenn ihr den Podcast abonniert oder wenn ihr uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.